Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien ermutigt die Vereinten Nationen, auf die Herausforderungen der Welt zu reagieren. Europäische Union und ASEAN starten drei Entwicklungszusammenarbeitsprojekte. Das Fischereiministerium und das Zentrum für die Werbung der Indonesian Investitionen, IIPC, werden an Investoren aus Amerika und Australien sich richten. Indonesien und Südkorea vereinbaren Reisekorridor für Geschäftsreisen. Zur wirtschaftlichen Erholung kurbelt die Regierung Ausgaben im dritten Quartal an. Minister für Forschung und Technologie für Priorität der nationalen Forschung. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi als Hauptrednerin des Webinars zum Thema 75 Jahre kritische Reflexion der Vereinten Nationen, das am Donnerstag, dem 13. August in Jakarta stattfand, sagte, dass die COVID-19-Pandemie die Augen aller Länder öffnen muss, um das Miteinander und die von den Vereinten Nationen geförderten Zusammenarbeit zu fördern. Im Alter von 75 Jahren müssen die Vereinten Nationen laut Retno in der Lage sein, die weltweiten Anforderungen zu bewältigen und darauf zu reagieren. Eine davon ist die Unterstützung der Bemühungen zur Eindämmung von Pandemien und der sozioökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat internasional.
Kurzfristig müssen die Vereinten Nationen die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Überwindung der Pandemie und ihrer sozioökonomischen Auswirkungen unterstützen. Dies beinhaltet den Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen für alle. Langfristig müssen die Vereinten Nationen in der Lage sein, zur Verbesserung der globalen Gesundheitsregierung beizutragen, einschließlich der Bemühungen zur Verhinderung künftiger Pandemien. Darüber hinaus erinnerte Retno Marsudi die Vereinten Nationen daran, in Zukunft verschiedene Herausforderungen in der Welt antizipieren zu können. Ihr zufolge werden die Herausforderungen der zukünftigen Welt nicht leichter sein als heute.
Artinya, PBB harus bergerak tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini.
Dies bedeutet, dass die Vereinten Nationen nicht nur auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen handeln müssen, sondern auch in der Lage sein müssen, die zukünftigen Dynamik vorauszusehen. Die Frühwarnfunktion der Vereinten Nationen sollte insbesondere bei nicht traditionellen Herausforderungen und aufkommenden Problemen gestärkt werden. Diese vorausschauenden Schritte müssen von Innovationen begleitet werden, damit das UN-System und die Leistung nicht hinter den Herausforderungen zurückbleiben. Retno Marsudi hofft, dass die Vereinte Nationen arbeiten können, indem sie der Entwicklung ihrer Mitgliedsländer Priorität einräumen. Sie sagte, die UN riskiere, das Vertrauen der Welt in den Multilateralismus zu verlieren, wenn sie nicht in der Lage sei, auf globale Herausforderungen zu reagieren. Der Botschafter der Europäischen Union bei der ASEAN, Igor Drismans, startete drei neue Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der ASEAN in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro. Diese Projekte werden die Urbanisierung und nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie das ASEAN Supreme Audit Institute unterstützen. In einer virtuellen Pressekonferenz anlässlich des ASEAN-EU-Tages für Zusammenarbeit und Stipendien am Donnerstag, dem 13. August in Jakarta, sagte Igor Drismans, dass die Europäische Union ein sehr wichtiger Partner der ASEAN in der Entwicklungszusammenarbeit sei. Er fügte hinzu, dass die Europäische Union die ASEAN-Region mit Mitteln in Höhe von 250 Millionen Euro für regionale Integrationsprogramme von 2014 bis 2020 unterstützt hat. Nun kündigte die Europäische Union die Aufnahme von drei neuen EU-ASEAN-Kooperationen an. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir dieses Jahr weitere drei Projekte starten. Das erste ist das Smart Green Cities Programm in Höhe von 5 Millionen Euro, das die nachhaltige Urbanisierung in mehreren ASEAN-Städten und den Austausch intelligenter Lösungen innerhalb der ASEAN und mit der Europäischen Union fördern wird. Zweitens, das ASEAN Forest Governance Support Programm in Höhe von 5 Millionen Euro, das eine nachhaltige Waldverwaltung und Bewirtschaftung in der gesamten Region unterstützen und an Prozessen für eine nachhaltige Holzlizenzierung und den Handel mit Holz in den ASEAN-Mitgliedstaaten arbeiten wird. Drittens, das ASEAN Supreme Audit Institution Programm 3 Millionen Euro, das den Austausch beim Kapazitätsaufbau für die höchsten Prüfungsinstitutionen in der Region verbessern und die Harmonisierung und Transparenz erhöhen wird. Der Botschafter der Europäischen Union bei ASEAN, Igor Drismans, hoffte, dass die Europäische Union und ASEAN mit diesem Start ein starkes Engagement für die Verbesserung und Partnerschaften und der Zusammenarbeit trotz der Coronavirus-Pandemie zeigen werden. Das Ministerium für Meeresangelegenheiten und Fischerei, KKP, arbeitet mit dem Indonesian Investitionsförderungszentrum, IIPC, zusammen, das unter der Koordination der Indonesian Agentur für Investitionen, State, Investoren aus den USA und Australien für die Entwicklung des Meeres- und Fischereisektors zu gewinnen. Der Generaldirektor für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Meeres- und Fischereierzeugnissen, Nilanto Prabowo, sagte in einer Pressemitteilung in Jakarta am Donnerstag, dem 13. August, das Fischereiministerium KKP müsse die Synergien und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Meeres- und Fischereisektor schaffen, günstige Investitionsbedingungen zu schaffen. Darüber hinaus wird die Verbreitung von Informationen über die potenziellen Geschäftsmöglichkeiten des Meeres- und Fischereisektors für potenzielle Investoren im In- und Ausland wirksam. Im Zufolge wird durch die Zusammenarbeit mit IIPC gehofft, dass es in Zukunft wirksam die Investitionen in den Meeres- und Fischereisektor fördern wird. Die Regierungen von Indonesien und Südkorea haben vereinbart, die Reisekorridore einzurichten, die Geschäfts-, Diplomaten- und Dienstreisen während der COVID-19-Pandemie zu erleichtern. Die Gespräche über die Vereinbarung zwischen der Außenministerin Retno Marsudi und dem südkoreanischen Außenminister Kang Kyung-hwa wurden am Mittwochabend abgeschlossen. Dies gab Retno Marsudi am Donnerstag, dem 13. August, in einem Online-Medienbriefing bekannt. Laut Retno Marsudi wird das Abkommen am Montag, dem 17. August 2020, in Kraft setzen. Für Südkorea hatte Indonesien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Abkommen über die Anwendung des gleichen Mechanismus geschlossen. Das Abkommen über die Reisekorridore mit den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt seit 29. Juli 2020 in Kraft. Der Koordinationswirtschaftsminister Airlangga Hartarto hat erklärt, dass die Ministerien und Institutionen die Ausgaben im dritten Quartal stärken werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dieser Schritt entspreche den Anweisungen von Präsident Joko Widodo. Die indonesische Wirtschaft verzeichnete im zweiten Quartal ein negatives Wachstum von minus 5,32% im Vergleich zum Vorjahr im gleichen Zeitraum. Airlangga fuhr fort, dass ein Aufschwung notwendig sei, damit die Wirtschaft in die positive Zone zurückkehren könne, die in diesem Fall Staatsausgaben seien. Der Präsident ermutige jedes Ministerium, auf einen positiven Weg zu gehen, sagte er virtuell am Mittwoch, den 12. August, während einer Rede beim Arbeitstreffen und der nationalen Konsultation in Jakarta. Laut Airlangga werde die Regierung neben der Erhöhung der Kapital- und Warenausgaben auch Anreize und Subventionen für Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, UMKM, Großunternehmen und Arbeitnehmer bereitstellen. Außerdem werde die gesundheitliche Behandlung der COVID-19-Pandemie auch in diesem und im nächsten Jahr im Fokus der Regierung stehen. Dies gehe aus den Aktivitäten und dem Budget hervor. Dann in den Jahren 2022 und 2023 werde es eine gesundheitliche und wirtschaftliche Erholung geben, sagte Airlangga. Der indonesische Minister für Forschung und Technologie Bambang PS Brojonegoro sagte, dass eine prioritäre Behandlung der nationalen Forschung 2020-2024 zur Stärkung der Wirtschaft des Landes beitragen könne. Zu diesem Zweck sollte man sich auf die Substitution von Importen konzentrieren und Klein- und Mittelunternehmen UMKM einen besseren Zugang zum Markt gewähren. Bambang sagte am 13. August in einer virtuellen Pressekonferenz im Zusammenhang mit der Nationalen Koordinationssitzung für nationale Forschungsprioritäten 2020 in Jakarta, dass er zwei Merkmale der nationalen Forschungspriorität PRN sehe, die das Wirtschaftswachstum unterstützen könnten. Es seien die Verringerung der Abhängigkeit von Importen in kürzer Zeit und der Marktzugang für UMKM. Der Minister fuhr fort, die indonesische Wirtschaft verzeichne im zweiten Quartal 2020 ein Minus von 5,32%. Unter diesen Bedingungen solle man Innovationen fördern, damit sie sich weiterentwickeln und das indonesische Wirtschaftswachstum ankurbeln können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.974,99 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 10.788,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.669 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Die Gedenkfeier zum 75. und Abhängigkeitstages der Republik Indonesien 2020 hat zum Thema Fortschritt und Glück für Indonesien.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Französisch-Türkischer Konflikt, verschärft sie, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der französische Präsident Emmanuel Macron wird die militärische Präsenz seines Landes im östlichen Mittelmeergebiet erhöhen. Die Absicht Macrons ist eine Reaktion auf die Aktivitäten der Türkei in dieser Region. Hat die Türkei aufgefordert, die Öl- und Gasgewinnung in den mit Griechenland umstrittenen Gewässern zu beenden. France 24 berichtete, dass Macron seine Besorgnis bei einem Telefongespräch mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis hinsichtlich der einseitigen Exploration der Türkei geäußert habe. Im Zufolge sollte ein friedlicher Dialog geführt werden, um Spannungen zu reduzieren und Streitigkeiten zu bewältigen. Andernfalls werde die französische militärische Präsenz im östlichen Mittelmeerraum vorübergehend verstärken. Sie wurden beauftragt, die Situation dort zu überwachen. Dies ist ein Zeichen der Entschlossenheit Frankreichs, das internationale Recht aufrecht zu erhalten. Die Spannungen im Mittelmeerraum nehmen zu, nachdem die Türkei in dieser Woche das saimische Forschungsschiff Oruç-Reis in die Region geschickt hat. Die Türkei bürgt im Hintergrund für die türkische Republik Nordzypern TRNC. Das Land hat sich konsequent gegen die einseitigen Bohrungen der griechisch-zypriotischen Regierung im östlichen Mittelmeerraum verhalten. Ankara betont, dass die TRNC auch Rechte an den Ressourcen in der Region habe. Im Jahr 1974 musste Ankara nach einem Putsch, der darauf abzielte, Zypern von Griechenland zu annektieren, eine intervenieren. Im Jahr 1983 wurde die türkische Republik Nordzypern gegründet. In den letzten Jahrzehnten gibt es mehrere Versuche, den Zypern-Streit zu schlichten. Alle blieben bislang jedoch erfolglos. Sowohl Frankreich als auch die Türkei sind Mitglieder der Organisation des Nordatlantik-Vertrags NATO. Die beiden Länder als NATO-Mitglieder sollten deshalb in der Lage sein, ihre Probleme untereinander gut zu lösen, sodass ein größerer Konflikt vermieden wird. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Einige historische Ereignisse passierten in einigen Teilen der Welt am 14. August wie folgt. 14. August 1947. Die Unabhängigkeit Pakistans. Pakistan erlangte am 14. August 1947 seine Unabhängigkeit vom britischen Imperialismus. Die Unabhängigkeit wurde nach der Unabhängigkeitsbewegung unter der Führung von Muhammad Ali Jinnah erlangt. Nach der Verabschiedung einer neuen Verfassung im Jahr 1956 wurde Pakistan offiziell eine islamische Republik. Im Jahr 1971 brach im Bundesstaat Ostpakistan ein Bürgerkrieg aus, der den Staat schließlich in ein neues Land namens Bangladesch spaltete. 14. August 1961. Indonesischer Präsident stellt die Pfadfinderbewegung vor. Die Pfadfinderbewegung in Indonesien oder Gerakan Pramuka wurde seit 1923 ins Leben gerufen. Was durch die Gründung der Nationale Pfadfinderisch-Organisatie NPO in Bandung durch die Kolonialregierung Niederländisch Ostindiens gekennzeichnet war. Die Pfadfinderbewegung wurde am 14. August 1961 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt, während der Präsident der Republik Indonesien das Banner der Pfadfinderbewegung durch das Präsidialdekret Nummer 448 von 1961 verlieh. Seitdem wird der 14. August als Geburtstag der Pfadfinderbewegung verwendet. Wir endeten mit den Ereignissen vom 14. August 2007, die Bombardierung in Qahtania im Irak, die Bombardierung der alten jazidischen Religionsgemeinschaft von am 14. August 2007 im Irakstaat. In Qahtania und Jazira explodierten gleichzeitig vier Selbstmordbomben. Der irakische Rote Halbmond schätzt, dass die Bombe 796 Menschen getötet und 1562 verletzt hat. Die Angriffe richteten sich gegen die jazidische Gemeinschaft, die eine Minderheit darstellt. An dem Bombenangriff waren ein Kraftstofftanker und drei Autos mit 2 Tonnen Sprengstoff beteiligt. Al-Qaida wird beschuldigt, die Gruppe hinter dem Terror zu sein. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Semangatku Indonesia detak jantung. menyatu dalam semangatku.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Regierung ermutigt lokale Fruchtexporteure zur wirtschaftlichen Erfüllung. Die Regierung hat das fünfte nationale Programm Gelar Buah Nusantara, ein Obstprogramm mit dem Thema Bewegung für den indonesischen Obstkonsum als Kampagne zum Verbrauchen lokaler Früchte lanciert. Dieses Programm zielt darauf ab, den Verbrauch von importiertem Obst zu reduzieren. Der Koordinationswirtschaftsminister Erlangga Hartarto sagte am Montag, den 10. August, bei der Einweihung des Programms in Jakarta, dass die Regierung indonesische einheimische Produzenten dazu ermutigt, ein wichtiger Akteur auf dem heimischen Obstmarkt zu werden und die Exporte zu steigern. Dies sei einer der Schritte zur Förderung der nationalen wirtschaftlichen Erfüllung. Erlangga Hartarto erklärte weiter, dieses Programm könne das Geschäftspotenzial der einheimischen indonesischen Obstproduzenten untersuchen. Dieses Programm, das Teil des sogenannten Programm Bangga Buatan Indonesia, GBI, oder Stolz auf indonesische Produktion, sei sozialisiere auch einheimische indonesische Früchte für die indonesische Verbrauchgemeinschaft. Dies diene dazu, den Verbrauch importierter Früchte zu reduzieren und das Agrargeschäft einheimischer indonesischer Früchte zu fördern. Erlangga Hartarto fügte hinzu, dass die Obsthandelsbilanz Indonesien derzeit immer noch ein Defizit von 19,1 Millionen Rupiah aufweise. Das Ausmaß dieses Defizits werde hauptsächlich durch die Einfuhr von der Obstsorten beeinflusst, nämlich Trauben, Äpfel, Orangen und Birnen mit einem Gesamtimportwert von 16,7 Billionen Rupiah. Die Obstarten, die am meisten zum Export beitrugen, waren Mangostan, Ananas, Bananen, Salat und Mango mit einem Wert von 986,1 Milliarden Rupiah. Während der Covid-19-Pandemie gingen die Obstimporte im ersten Quartal 2020 um 14,5 Tonnen zurück, was einem Rückgang von 45% im Vergleich zum Import im Vormonat entspricht. Auf der Produktionsseite hat die lokale Produktion in den letzten 4 Jahren jedoch einen Anstieg des durchschnittlichen Produktionstrends um 10,12% verzeichnet. Der Minister betonte, dass die Zunahme der lokalen Obstproduktion die Exportmöglichkeiten sowie den Ersatz für importiertes Obst erhöhe, da die Nachfrage insbesondere nach lokalem Obst, das die Immunität des Körpers erhöhen und gesundheitliche Vorteile bieten kann, seit der Covid-19-Pandemie gestiegen sei. Bei der gleichen Gelegenheit betonte Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo, dass er den Anbau tropischer Obstarten in Indonesien stärken werde, da die Produktion dieser Obstarten qualitativ hochwertig sei und die Rate des Agrarexporters erhöhen könne. Dazu sagte Handelsminister Agus Suparmanto, dass Gartenbauprodukte, insbesondere Obst, ein großes Potenzial hätten, die Devisen des Landes zu erhöhen. der Handelsminister Fugte hinzu, dass eine der tropischen Früchte Indonesiens, die das Potenzial habe, weiterentwickelt zu werden, die Drachenfrucht sei. Nach Angaben der Behörde für Zentralstatistik BPS war das Exportwachstum von Drachenfrüchten mit 234,35% eines der größten im Zeitraum Januar bis Mai 2020. Das war unser Indonesien.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu, namun
bye.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörer der Voice of Indonesia, in diesem heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Tanz Como Mose vorstellen. Liebe Hörer, es gibt viele Möglichkeiten, wie die Menschen ihren Lebenspartner finden. In der heutigen modernen Zeit nutzen viele beispielsweise die sozialen Medien, um ihre Lebenspartner zu finden. In der Vergangenheit haben viele der Menschen in Indonesien verschiedene Künste und Traditionen ausgeführt, um einen Lebenspartner zu finden. Wie die Ureinwohner im Bezirk Buton in der Provinz Sulawesi, Sie futen dazu den Como Mose Tanz auf. Liebe Zuhörer, in der Landessprache kommt Como Mose von den Worten Como Mo und Pose Ose. Como Mo bedeutet Duten, einer Knospe oder fast blunt, während Ose Ose bedeutet regelmäßig auf Kreis zu sein. Der Como Mose Tanz ist also ein traditioneller Tanz, bei dem Menschen, die in die Pubertät eintreten, regelmäßig in einer Reihe sitzen und dann die Jungen kommen, um sie zu betrachten und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn der Junge an einem der Mädchen interessiert ist, die in der Arena sitzen, führt der junge Mann das von den Mädchen vorbereitete Tablet mit heißen Küchen. Diese einzigartige Tradition beginnt zunächst mit einer traditionellen Linda-Tanz-Performance von einigen Mädchen, die von traditioneller Musik begleitet wird. Nach der Tanz-Performance stellten sie einige junge Männer in eine Reihe, um die Mädchen, die mit einem Behälter vor sich warten, um die Bohnen aufzunehmen, die von jenen geworfen werden. Außerdem werden auch Nüsse, Gold und Silbermünzen von den Jungen, die ihre Wahl getroffen haben, dem entsprechenden Mädchen zugeworfen. Wenn jedoch einer der Jungen nicht an den Mädchen interessiert ist, ist es in Ordnung, wenn er sich nicht bemüht, das Tablet zu füllen. Die Eltern des Mädchen, die die Tradition bereits kennen, werden diese weiter befolgen, indem sie normalerweise sofort mit der Familie des Jungen kommunizieren, um einen Vorschlag für die Heirat auszumachen. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Tanz Como Mose. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über Bali Revival, ein Musikkonzert der neuen Art, das nun stattfinden wird. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, das Musikkonzert ist eine vermisste, begehrte Aktivität seit der Pandemie. Denn bis heute läuft noch das Verbot der Versammlung der Menschenmenge. Demnächst wird ein Musikkonzert wie vor der Covid-19-Pandemie wieder in Bali abgehalten. Die Stimmung, die in dieser Zeit vermisst wurde, soll wieder zu füllen sein. Der Unterschied zwischen zu den vorherigen Konzerten ist aber das zu beachtende Gesundheitsprotokoll, das sorgfältig umgesetzt wird. Hauptsächlich kann das Publikum dieses Konzert aus dem Auto sehen, wie die Konzerte, die im Ausland veranstaltet wurden. Dieses Event mit dem Titel Bali Revival 2020 New Era Festival wird vom 15. bis 17. August 2020 auf dem Dachparkplatz Monkey Forest des Padang Tegal Dorfes, Ubud, Bali stattfinden. Im Einklang mit dem Namen wird dieses Musikkonzert mit Bühnen, Soundsystem und Ausrüstung wie ein normales Freiluftkonzert aufgeführt. Liebe Zuhörer, der Urheber dieses Events, Jos Darmawan, erklärt dazu: Die Zuschauer könnten dieses Konzert auch außerhalb des Autos genießen, wo Barrieren zur Verfügung stehen, um den Körperkontakt mit anderen Zuschauern zu minimieren. Der Abstand zwischen den Autos beträgt circa 2 Meter. Bali Revival 2020 wird vielzählige Sänger und Musikgruppen von Bali mit verschiedenen Musikarten und Musikgenres präsentieren. Darunter sind Lolot, Navikula, Di Ubud, Balawan, The Hydrant, Dialog Dini Hari, Jun Bintang, Dek Ulik, und Dimanja Gruppe. Sie werden dieses Konzert täglich abwechselnd 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr aufführen. Liebe Zuhörer, es wird erwartet, dass dieses Musikkonzert den Bali Gesellschaften die Unterhaltung und den Optimismus in Bezug auf die wirtschaftliche Genesung bieten. Dieses Konzert wird mit beschränkter Teilnehmerzahl durchgeführt. Es gibt nur 280 Personen, die zu den Veranstaltungen kommen können. Die Aufführung wird mit dem Sozialzweck abgehalten, um den Geist der Künstler in Bali zu wecken. Die Auswirkungen wegen der Covid-19-Pandemie die schon vier Monate lang dauert, wird in allen Aspekten des Lebens gefühlt. Sowohl im Wirtschafts-Tourismusbereich als auch im Kreativwirtschaftssektor. Sonst ist Bali bekannt mit Kunst, Kulturaktivitäten, Musiker, Künstler, sogar Eventveranstalter, die signifikante Auswirkungen auf ihre Arbeit haben. Nun können sie nicht arbeiten. Das war dies und das mit dem Thema Bali Revival Musikkonzerte in der neuen Normalität. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder melden. Das ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, diesmal werde ich ein Lied aus Mandar, West Sulawesi mit dem Titel Tenggang-Tenggang Lopi präsentieren. Dieses Lied erzählt von einem Kapitän, der mit einem schwingenden Boot auf dem Meer segelt. Das Lied Tenggang-Tenggang Lopi ist ein sehr berühmtes klassisches Lied aus Mandar. Dieses Lied wird auch oft gesungen, den Mandar-Stab zu vertreten. Zum Beispiel begleitet das Lied den vier ethnischen Tänzen, die im Ausland sehr bekannt sind. Wie die meisten anderen klassischen Lieder ist auch der Komponist des Liedes Tenggang-Tenggang Lopi unbekannt. Trotzdem führt die Liebe der jungen Mandar-Generation für ihre traditionelle Lieder zu einem jungen Mann namens Ivan Suwadi, das Lied neu zu arrangieren. Hat dieses traditionelle Lied in elektrischer Popmusik EDM arrangiert und ein schönes Mädchen namens Putri Reski eingeladen, es zu singen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Putri Reski mit Tenggang-Tenggang Lopi. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.